Viele Wissenschaftler sind sich bei einer Sache einig. Die Teilchenphysik steckt in großen Schwierigkeiten. Doch je nachdem, wen man fragt, bekommt man zu hören, dass die Ursache für das Problem an ganz unterschiedlichen Stellen zu suchen ist. Doch das Hauptproblem liegt im Standardmodell. Das hat nämlich eine extrem wichtige Aufgabe, die uns wohl alle betrifft. Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Teilchenphysik nach heutigem Stand zusammen. Es beschreibt alle bekannten Elementarteilchen und die wichtigsten Wechselwirkungen zwischen ihnen. Also all das, was uns einfach alles versucht zu erklären. Das Universum, die Kräfte des Universums, Teilchen, aus denen wir bestehen, und sie erklärt diese Katze hier. Und mein Stock, ich habe einen Stock gefunden. Die Physik steckt in einer Krise, weil das Standardmodell inzwischen so viele Risse aufweist, dass es an der Zeit sein könnte, unsere wohl wichtigste Theorie über Bord zu werfen und neu zu beginnen. Und das klingt doch alles eher zermürbend. Und die Wahrheit ist, es kommt ein weiteres Problem dazu. Nach Billionen von Kollisionen und jahrelanger Datenerfassung und Zahlenknacken hat ein Forscherteam herausgefunden, dass das W-Boson, ein Teilchen des Standardmodells, etwas mehr Masse hat als erwartet. Nun, das klingt nicht nach einer großen Sache, oder? Naja, wenn die Messung tatsächlich korrekt ist, ist dies ein weiteres Zeichen dafür, dass unsere Theorien einfach falsch sind und dass es noch fehlende und wichtige Teile in der Funktionsweise des Universums gibt. Hier ist die Geschichte von der Krise, in der wir uns befinden. Die Teilchenphysik hat zwei Seiten, eine theoretische und eine experimentelle Seite. Auf der theoretischen Seite gibt es das Standardmodell, das wohl die erfolgreichste physikalische Theorie aller Zeiten ist, die jedoch mittlerweile einem Schweizer Käse ähnelt. Und dann gibt es Ideen für das, was jenseits des Standardmodells liegt. Das Standardmodell ist ein Vorhersagerahmen für das Verständnis der Teilchen in unserem Universum, ihrer Eigenschaften, ihrer Wechselwirkungen und ihres Zerfalls, sowie die Ergebnisse, die wir von einem bestimmten Laborexperiment erwarten. Es gibt auch Erweiterungen des Standardmodells, Möglichkeiten darüber hinauszugehen, die in den letzten 50 Jahren eingehend erforscht wurden, die aber auch überraschenderweise Sinn machen. Vielleicht kommt ja daher der schweizige Käsegeruch. Und leider haben wir auch bereits bemerkenswerte Risse in der Fassade des Standardmodells entdeckt. Dinge, die für uns sehr überraschend waren. Wir entdeckten, dass Neutrinos und Antineutrinos nicht masselos sind und nicht dieselbe Teilchenart bleiben. Wir entdeckten, dass es die dunkle Materie gibt und konnten alle Teilchen des Standardmodells als brauchbare Kandidaten für diese Materie ausschließen. Wir entdeckten die beschleunigte Expansion des Universums, die wir einer neuen Energieform, der dunklen Energie, zuschreiben, die wiederum durch nichts im Standardmodell erklärt werden kann. Wir wussten, dass es keine CP-Verletzungen in den starken Wechselwirkungen gibt, sondern nur in den schwachen Wechselwirkungen, obwohl das Standardmodell beide zulässt. Und schließlich leben wir in einem Universum, das überwiegend aus Materie und nicht aus Antimaterie besteht. Aber die Gesetze der Physik weisen keine ausreichende Asymmetrie zwischen ihnen auf, um das an Materie reiche Universum zu schaffen, in dem wir heute leben. Das hört sich alles nicht gut an. Das Standardmodell ist aber nun mal der beste Leitfaden der Wissenschaft für die grundlegenden Gesetze des Universums und beschreibt sogar drei Grundkräfte, die unser Universum und alles in ihm steuern. Atomkerne werden durch die starke Kraft zusammengehalten. Bestimmte Kerne sind jedoch instabil und unterliegen einem radioaktiven Zerfall, bei dem langsam Energie durch Teilchenemission freigesetzt wird. Dieser Prozess wird durch die schwache Kraft angetrieben, aber wir haben absolut keine Ahnung, warum und wie Atome zerfallen. Zudem werden nach dem Standardmodell die Kräfte durch Teilchen übertragen. Und jetzt kommen wir zum Kern des Problems. In den 60er Jahren wurden eine Reihe von theoretischen und experimentellen Durchbrüchen vorgeschlagen, dass die schwache Kernkraft durch Teilchen namens W- und Z-Bosonen übertragen wird. Außerdem wurde postuliert, dass ein drittes Teilchen, das Higgs-Boson, allen anderen Teilchen, einschließlich W- und Z-Bosonen, Masse verleiht. Seit der Einführung des Standardmodells in den 60er Jahren haben sich die Wissenschaftler durch die Liste der vorhergesagten, aber noch nicht entdeckten Teilchen durchgearbeitet und ihre Eigenschaften gemessen. Und im Jahr 1983 lieferten zwei Experimente am CERN den ersten Beweis für die Existenz des W-Bosons. Es schien etwa die Masse eines mittelgroßen Atoms zu haben. In den 2000er Jahren fehlte nur noch ein Teil, um das Standardmodell zu vervollständigen und alles miteinander zu verbinden. Das Higgs-Boson. Und schließlich entdeckten die Wissenschaftler im Jahr 2012 das berüchtigte Higgs-Boson. Das Puzzle fand also letztendlich sein fehlendes Stück. Das Standardmodell war vollständig und alle von uns durchgeführten Messungen stimmten wunderbar mit den Vorhersagen überein. So dachten wir zumindest. Antiprotonen sind die Antimaterie-Version von Protonen mit genau derselben Masse, aber entgegengesetzter Ladung. Protonen bestehen aus kleineren Elementarteilchen, den Quarks, und Antiprotonen dementsprechend aus Antiquarks. Und genau dann, durch die Kollision zwischen Quarks und Antiquarks, entstehen W-Bosonen. Und auch nicht jedes Mal werden sie erzeugt. Es wird nur ein erzeugt. In 10 Millionen Kollisionen. Zudem zerfallen die W-Bosonen so schnell, dass sie nicht direkt gemessen werden können. Daher verfolgen Physiker die Energie, die bei ihrem Zerfall entsteht, um die Masse der W-Bosonen zu messen. In den 40 Jahren seit dem ersten Nachweis des W-Bosons haben die Wissenschaftler in aufeinanderfolgenden Experimenten die Masse des W-Bosons immer genauer gemessen. Aber erst seit der Messung des Higgs-Bosons, das allen anderen Teilchen Masse verleiht, konnten die Forscher die gemessene Masse der W-Bosonen mit der vom Standardmodell vorhergesagten Masse vergleichen. Die Vorhersage und die Experimente stimmten immer überein. Bis jetzt. Im Jahr 2012 berichtete das Fermilab vorläufige Ergebnisse auf der Grundlage einer Teilmenge an Daten. Sie entdeckten, dass die Masse etwas daneben lag, aber nahe an der Vorhersage. Die Forscher analysierten daraufhin ein Jahrzehnt lang mühsam den gesamten Datensatz. Es wurden zahlreiche interne Gegenkontrollen und jahrelange Computersimulationen durchgeführt, aber niemand durfte die Ergebnisse sehen, bevor die gesamte Berechnung abgeschlossen war. Sie wollten verhindern, dass sich eine Verzerrung in die Analyse einschleicht. Als die Welt der Physik am 7. April 2022 endlich das Ergebnis sah, waren alle überrascht. Physiker messen die Masse von Elementarteilchen in Einheiten von Millionen Elektronenvolt, abgekürzt MeV. Die Masse des W-Bosons betrug 80,433 MeV, 70 Millionen Elektronenvolt mehr als das Standardmodell vorhersagt. Und die Messung ist bis auf 9 MeV genau. Dies ist eine Abweichung von fast dem Achtfachen der Fehlermarge. Das ist etwas Großes. Die Tatsache, dass die gemessene Masse des W-Bosons nicht mit der im Standardmodell vorhergesagten Masse übereinstimmt, könnte drei Dinge bedeuten. Entweder ist die Mathematik falsch, die Messung ist falsch oder es fehlt etwas im Standardmodell. Also erstens die Mathematik. Die theoretischen Physiker arbeiten seit Jahrzehnten an der Berechnung der Masse des W-Bosons. Die Berechnungen sind zwar anspruchsvoll, aber die Vorhersage ist solide und wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Die nächste Möglichkeit wäre ein Fehler im Experiment oder in der Analyse. Physiker auf der ganzen Welt sind bereits dabei, das Ergebnis zu überprüfen. Außerdem könnten künftige Experimente am CERN zu einem genaueren Ergebnis führen, das die Fermilab-Masse entweder bestätigt oder widerlegen würde. Doch die Masse scheint dennoch solide zu sein. Bleibt noch die letzte Möglichkeit. Es gibt unerklärliche Teilchen oder Kräfte, die die Verschiebung der Masse des W-Bosons nach oben verursachen. Schon vor dieser Messung hatten einige Theoretiker mögliche neue Teilchen oder Kräfte vorgeschlagen, die dann zu der beobachteten Abweichung führen könnten. Und ja, es gibt eine Reihe von recht heftigen Rissen im Standardmodell und die moderne Teilchenphysik kann eine Vielzahl von Beobachtungen, die unser Universum betreffen, nicht erklären. Aber die Erfolge der Teilchenphysik können nicht ignoriert werden. Das Standardmodell triumphiert weiterhin, wo andere Alternativen versagen. Das Pauli-Ausschlussprinzip ist eines der grundlegendsten Naturgesetze, die es gibt. Das auch oft als selbstverständlich angesehen wird, weil niemand weiß, wie es zustande gekommen ist. Wird es aber verletzt, denn auch wenn es wie ein Gesetz der Physik zu sein scheint, wenn wir uns die Dinge ein wenig näher ansehen. Nun, was dann? In einem gut konzipierten Konzertsaal sitzen alle Leute gemütlich auf ihren Stühlen, sonst wäre es ja nicht gut konzipiert. Diese Anordnung löst dazu, aber auch ein sehr wichtiges Problem. Sie lässt die Menschen unabhängig von ihrer Körpergröße dort sitzen, wo sie nun mal sitzen wollen. Es spielt also keine Rolle, ob eine größere Person vor einer kleineren sitzt. Durch die Neigung wird der Größenunterschied irrelevant. Es mag eine komische Analogie sein, aber lasst es mich bitte erklären. Denn ähnlich verhält es sich im Inneren der Atome. Während Protonen und Neutronen in einem winzigen Kern untergebracht sind, umkreisen die Elektronen den Kern in relativ größeren Bahnen. Als Beispiel, wenn ein Kern beispielsweise einen Durchmesser von 2 Metern hat, umkreisen ihn die Elektronen in einer Entfernung von bis zu 10 Kilometern. Und dies liegt daran, dass jedes Elektron nur so weit entfernt sein kann, dass eine negative Ladung es nicht in den Kern zieht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Elektronen den Kern im gleichen Abstand umkreisen. Sie folgen einer Anordnung. Wie bei einem Schulfoto müssen halt die größeren Menschen hinter euch und die kleineren setzen sich auf den Boden. Oder umgekehrt, auf jeden Fall muss die Anordnung stimmen. Also müssen die energiereicheren Elektronen näher am Kern kreisen als die weniger energiereichen. Ebenso müssen alle Elektronen mit derselben Energie den Kern im gleichen Abstand umkreisen. Im Laufe der Jahre haben Wissenschaftler festgestellt, dass es um jedes Atom eines bekannten Elements genau definierte Energieniveaus gibt, die jeweils eine feste und bekannte Anzahl von Elektronen beherbergen. Diese Mengen werden durch verschiedene Eigenschaften der Elektronen bestimmt, die durch die 4 Quantenzahlen des Teilchens bezeichnet werden: N, L, MS und ML. N ist die Hauptquantenanzahl und bezeichnet das Energieniveau des Elektrons. L ist die asymulate Quantenzahl und beschreibt den Drehimpuls, mit dem das Elektron um den Kern schwirrt. ML ist die Orbitalquantenzahl und gibt den Wert von L entlang einer bestimmten Achse an. S ist die Spinquantenzahl und beschreibt den Eigendrehimpuls. Die Belegung eines Energieplatzes um einen Kern durch ein Elektron hängt also von den Werten der 4 Quantenzahlen ab. Und die wichtigste Beziehung zwischen ihnen ist das Pauli-Ausschlussprinzip. Wir nennen das hier mal kurz PEP. Keine 2 Elektronen mit denselben 4 Quantenzahlen können denselben Quantenzustand einnehmen. Also die Kernaussage ist recht simpel. Wir haben hier aber auch allerdings die Standardbeschreibung des Pauli-Verbots. Die ist ein wenig komplizierter. Die Quantenzahlen bringen hier ein wenig Chaos rein. Aber um es vereinfacht auszudrücken, in der modernen Formulierung besagt das Pauli-Prinzip, dass die Wellenfunktion eines Quantensystems in Bezug auf Vertauschung von identischen Fermionen antisymmetrisch ist. Okay, das macht es jetzt nicht einfacher. Drücken wir es mal so aus. Da auch die Quarks als Bausteine von Protonen und Neutronen zu den Fermionen zählen, zu denen die Teilchen, die unsere Masse bilden, gilt das Pauli-Prinzip für die gesamte Materie im Allgemeinen. Identische Fermionen oder identische Teilchen schließen sich gegenseitig aus, können also nicht zur selben Zeit am selben Ort existieren. Gut, ich glaube, ich habe das einigermaßen verständlich ausgedrückt. Und jetzt zurück zu den Quantenzuständen. Ein Energieniveau ist ein Beispiel für einen Quantenzustand. Das heißt, wenn sich 2 Elektronen in einem Atom auf demselben Energieniveau befinden und ihre NL- und ML-Werte gleich sind, dann muss ihr MS-Wert, das heißt ihr Spin, unterschiedlich sein. Einmal oben und einmal unten. 2 Elektronen mit den gleichen Werten können sich nicht auf demselben Niveau im selben Atom befinden. Aber warum können sie das nicht? Okay, alles klar. Eine kleine Geschichtsstunde. Das PEP, also Pauli Exclusion Principle, ist nach seinem Entdecker Wolfgang Pauli benannt. Interessanterweise konnte Pauli selbst nicht genau sagen, warum das Prinzip so ist, wie es ist. Schon in meiner ursprünglichen Arbeit betonte ich den Umstand, dass ich nicht in der Lage war, eine logische Begründung für das Ausschlussprinzip zu geben oder es aus allgemeineren Annahmen abzuleiten. Ich hatte immer das Gefühl und habe es heute noch, dass dies eine Schwäche ist. Der Eindruck, dass hier der Schatten einer gewissen Unvollständigkeit auf das helle Licht des Erfolgs der neuen Quantenmechanik fällt, scheint mir unausweichlich zu sein. Und 1963 sagte Richard Feynman Folgendes: Warum sind Teilchen mit halbzähligen Spin Fermi-Teilchen, während Teilchen mit ganzzähligen Spin Bose-Teilchen sind? Wir bitten um Entschuldigung, dass wir ihnen keine elementare Erklärung geben können. Eine Erklärung wurde von Pauli aus komplizierten Argumenten der Quantenfeldtheorie und der Relativitätstheorie erarbeitet. Er hat gezeigt, dass die beiden notwendigerweise zusammengehören, aber wir haben keine Möglichkeit gefunden, seine Argumente auf elementarer Ebene zu reproduzieren. Dies scheint eine der wenigen Stellen in der Physik zu sein, wo es eine Regel gibt, die sehr einfach formuliert werden kann, für die aber niemand eine einfache und leicht verständliche Erklärung gefunden hat. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir das zugrunde liegende Prinzip noch nicht völlig verstanden haben. Für den Moment müssen Sie es einfach als eine Regel der Welt hinnehmen. Und jetzt kommen wir zu den Problemen. 1990 entwickelten zwei Wissenschaftler, Ramberg und Snow, ein sehr einfaches Experiment. Sie versuchten dabei genau das Prinzip zu untersuchen. Sie schlossen einen dünnen Kupferstreifen an eine 50 Ampere Stromquelle an. Dann platzierten sie einen Röntgendetektor über diesen Streifen. Wenn elektrischer Strom durch den Streifen floss, wurden Röntgenstrahlen emittiert, die dann vom Detektor zur Analyse aufgefangen wurden. Wenn Elektronen von einem höheren, das heißt weiter entfernten Energieniveau zu einem niedrigeren, das heißt einem näheren springen, müssen sie etwas Energie verlieren, um ihren neuen Status zu erhalten. Genau diese Energie kann in Form von Licht, also Röntgenstrahlen, UV-Strahlung und so weiter verloren gehen. Da wir wissen, wie viele verschiedene Energieniveaus es in den Atomen eines jeden einzelnen Elements gibt und wie viel Energie jedes dieser Orbitale hat, müssen die Elektronen, die von einem Niveau zum anderen springen, unterschiedliche, aber feste Energiemengen verlieren. Wenn also Strom durch Kupfer fließt, werden zusätzliche Elektronen in das Metall eingebracht, was dazu führt, dass ein bestimmtes Energieniveau zwangsweise besetzt wird. So wie Menschen, die in den Gängen eines vollen Hörsaals sitzen. In diesem oder jedem anderen Szenario müsste ein Elektron, das an einem Kupferatom vom 2p-Niveau auf das 1s-Niveau springt, 8,05 Kiloelektronenvolt als Röntgenstrahlung verlieren, nicht mehr und nicht weniger. Ramberg und Snow fanden jedoch, nach über zweimonatiger Datenerfassung in einem Keller des Fermilab in Illinois heraus, dass etwa ein von 170 Billionen Billionen Röntgensignalen nicht 8,04 Kiloelektronenvolt, sondern 7,7 Kiloelektronenvolt enthielt. Das 1s-Orbital hat normalerweise Platz für zwei Elektronen, die am PEP vorbeifliegen. Wenn ein Platz besetzt und der andere frei ist, muss ein Elektron, welches vom 2p-Niveau einspringen möchte, 8,05 Kiloelektronenvolt verlieren. Wenn aber ein Elektron 7,7 keV verliert, wohin geht es dann? Nach einigen einfachen Berechnungen machten die Wissenschaftler eine überraschende Entdeckung. Das Elektron quetschte sich selbst mit zwei anderen Elektronen in das 1s-Niveau. Anstatt sich irgendwo einen Platz zu suchen, saß es auf dem Schoß eines anderen Elektrons. Dies bedeutete, dass das PEP mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 170 Billionen Billionen verletzt wurde. Dies ist zwar eine lächerlich geringe Zahl, aber dennoch eine positive Zahl. Selbst wenn man die möglichen großen Fehler berücksichtigt, die sich aus der einfachen Natur des Ramberg-Snow-Geräts ergeben. Wo wir dachten, dass es keine großen Verstöße geben sollte, gab es welche. Auf diese Weise entstand eine Lücke in unserem Verständnis des Ausschlussprinzips. Wir schreiben das Jahr 2006. 26 Physiker und ein anspruchsvoll betiteltes Experiment. Und eine Problemstellung. Kann das Pauli-Verbot viel öfter oder viel seltener als einmal in 170 Billionen Billionen Mal verletzt werden? Die Versuchsordnung trug den Namen VIP, für Violation of the Pauli Exclusion Principle Experiment. Eigentlich ein cooler Name. Wie auch immer, die Idee war, das Ramberg-Snow-Experiment in einer anspruchsvolleren Umgebung zu wiederholen. Anstelle eines einfachen Schaltkreises, den man auf den Tisch aufbauen konnte, verwendeten sie im Grand Sasso National Lab einen Schaltkreis, der so aussah. Das ist der DIR-Aufbau und er wurde leicht modifiziert, um Platz für den VIP-Aufbau zu schaffen. CCD steht für den Charge Coupled Detector, also ladungsgekoppelter Detektor, was im Grunde genommen ein Röntgendetektor ist. Das Grand Sasso National Lab ist eines der größten unterirdischen Teilchenphysiklabors der Welt, in dem rund 1000 Wissenschaftler an mehr als 15 Experimenten arbeiten. Es befindet sich in der Nähe des Gran Sasso-Gebirges, zwischen den Städten L'Aquila und Teramo in Italien. Nach etwa 3 Jahren der Datenerfassung gab das 26-köpfige Team bekannt, dass es die Daten von Ramberg Snow um 3 Größenordnungen übertroffen hatte. Nach den im Jahr 2009 veröffentlichten Daten erklärten sie, dass das PEP nur einmal pro 570.000 Billionen elektronischer Levelsprünge verletzt wurde. Okay, das Prinzip wurde also 1.000 Mal seltener verletzt als angenommen, aber es wurde immer noch verletzt. Und zu diesem Zeitpunkt schien das VIP-Team zu glauben, dass die Zahl viel geringer sein könnte, sogar 100 Mal geringer. Am 5. März 2013 reichte es ein Papier auf dem Preprint-Server von ArcSiv ein, das einen Vorschlag für das empfindlichere VIP-2 enthält. Außerdem sind Elektronen nur eine Art einer Klasse von Teilchen, die Fermionen genannt werden und von denen man annimmt, dass sie alle dem PEP gehorchen. Vielleicht werden andere Experimente, die mit anderen Fermionen wie Tauleptonen und Mionen durchgeführt werden, eine andere Verletzungsrate ergeben. In diesem Fall werden wir sagen können, dass das Fehlverhalten tatsächlich von einer Eigenschaft des Teilchens abhängt, wie seiner Masse, seinem Spin, seiner Ladung und so weiter. Doch auch in der Astrophysik spielt das Pauli-Prinzip eine wichtige Rolle. Alte Sterne, mit Ausnahme von schwarzen Löchern zum Beispiel, weiße Zwerge oder Neutronenzwerge, nicht unter ihrer eigenen Gravitation zusammenbrechen können. Die Fermionen erzeugen einen Gegendruck, den Entartungsdruck, der einer weiteren Kontraktion entgegenwirkt. Dieser Gegendruck kann so stark sein, dass es zu einer Supernova kommt. Aber das ist auch irgendwie komisch. Wir haben Neutronensterne beobachtet und uns gefragt, warum diese dichten, massereichen Objekte nicht noch weiter unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenbrechen. Ja, die Antwort ist das Pauli-Ausschlussprinzip. Wir wissen aber auch, dass wenn man einen Neutronenstern massiv genug macht, sein Schwarzschildradius seinen physikalischen Radius übersteigt. Mit anderen Worten, die Fluchtgeschwindigkeit an seiner Oberfläche wird die Lichtgeschwindigkeit übersteigen. Um den Neutronenstern herum entsteht also ein Ereignishorizont, über den wir keine weiteren Informationen erhalten, da das Licht innerhalb des Horizonts sich nicht auf einer nach außen gerichteten Flugbahn befinden kann. Was sich innerhalb des Horizonts abspielt, ist dann nämlich ein ziemliches Rätsel. Die allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass unter den Umständen nichts innerhalb des Horizonts stillstehen kann, sondern in endlicher Zeit an einem endlichen dichten Punkt enden muss, der Singularität genannt wird. Die Quantenmechanik sagt uns jedoch etwas Widersprüchliches, nämlich dass die Fermionen nicht denselben Zustand einnehmen können. Aus der Außenperspektive sieht das schwarze Loch in beiden Fällen gleich aus. Aber diese widersprüchlichen Vorhersagen sagen uns, dass entweder die allgemeine Relativitätstheorie das Universum auf großen Skalen gut erklärt, aber zusammenbricht, wenn man versucht, sie auf sehr kleinen Skalen anzuwenden, oder die Quantenmechanik das Universum auf kleinen Skalen gut erklärt, aber bei starker Schwerkraft zusammenbricht. Oder beides auf einmal. Was passiert hier also wirklich? Ist das Pauli-Verbot wirklich nur eine Richtlinie? Wenn es ein Gesetz wäre, würde es ja keine Fehler erlauben, tut es aber. Was meint ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Als Forscher am Large Hadron Collider 2012 das schwer fassbare Higgs-Teilchen entdeckten, war dies ein Meilenstein für die Teilchenphysik. Es löste ein sehr heikles Problem, das seit langem bestand, indem es das Standardmodell der Teilchenphysik bestätigte und dessen Gültigkeit ermöglichte. Doch wie es bei neuen Entdeckungen oft der Fall ist, wurden zwar einige Fragen eindeutig beantwortet, aber andere tauchten auf. Im Falle des Higgs-Bosons ist eine dieser Fragen seine Masse. Nach den Vorhersagen, die wir haben, müsste das Teilchen etwa 3-mal so schwer sein, wie die Masse, die es eigentlich besitzt. Und dafür gibt es eine neue und bahnbrechende Theorie, die Multiversen mit einschließt. Aber zuerst müssen wir besprechen, was das Higgs-Boson überhaupt ist und warum es so wichtig ist. Das Higgs-Boson oder Higgs-Teilchen ist ein nach dem britischen Physiker Peter Higgs benanntes Elementarteilchen aus dem Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Es ist elektrisch neutral, hat den Spin 0 und zerfällt nach sehr kurzer Zeit. Das macht ihn aber noch nicht besonders. Das Higgs-Teilchen gehört nämlich zu dem Higgs-Mechanismus. Durch den Higgs-Mechanismus wird beschrieben, wie die grundlegende Eigenschaft Masse auf der Ebene der Elementarteilchen zustande kommt. Als zentraler Bestandteil des Standardmodells der Elementarteilchenphysik erklärt der Mechanismus, warum bestimmte Austauschteilchen nicht die Masse Null besitzen. Demnach gewinnen sie ihre Masse durch Wechselwirkung mit dem sogenannten Higgs-Feld, welches im ganzen Universum allgegenwärtig ist. auch die Massen aller anderen massebehafteten Elementarteilchen, wie Elektronen und Quarks, werden hierbei als Folge der Wechselwirkung mit dem Higgsfeld erklärt. Aber wie hängt das Higgsfeld mit dem Higgs-Teilchen zusammen? Der Higgs-Mechanismus zeigt, dass die in der ursprünglichen Gleichung der Theorie masselosen W- und Z-Bosonen in allen weiteren Gleichungen so erscheinen können, wie Teilchen mit einer bestimmten Masse. Dazu muss man sie mit einem weiteren physikalischen Feld in Wechselwirkung bringen, dem Higgs-Feld. Die elementaren Anregungen des Higgs-Feldes sind die Higgs-Bosonen. Durch ihre Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld werden dann auch die Massen der fermionischen Elementarteilchen, also Quarks und Leptonen, erklärt. Und das führt zu allerlei Problemen, denn in vereinfachter Darstellung wird häufig das Higgs-Boson pauschal als Ursache von Masse dargestellt. Dies ist allerdings aus mehreren Gründen falsch oder besser gesagt unpräzise. Zum einen ist es das Higgs-Feld, das überall mit gleicher Stärke vorhanden ist und mit den Elementarteilchen des Standardmodells eine Wechselwirkung hat. Und die Higgs-Bosonen ermöglichen es nur. Dies führt zu der Masse des Higgs-Bosons selbst. Diese wird nicht erst aus einer Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld erklärt, sondern im Standardmodell als eine Voraussetzung angenommen, um den Higgs-Mechanismus überhaupt erst zu ermöglichen. Und die durch das Higgs-Feld entstandenen Massewerte der Teilchen tragen auch nur 1% zur Masse der gewöhnlichen Materie bei. 99% der Masse tritt allein aus der starken Bindung zwischen den Quarks und den Nukleonen der Atomkerne hervor. Die durch das Higgs-Feld erzeugten Massen der Quarks und der Elektronen tragen das restliche 1% bei. Auch wenn wir das alles wissen, hat das Higgs-Boson seine Geheimnisse. Warum hat das Higgs-Boson eine viel geringere Masse als erwartet? Nun, Wissenschaftler sind sich nicht sicher, warum es nicht schwerer ist, aber eine neue Arbeit zeigt eine faszinierende Lösung auf. Laut den Physikern Raphael Tito de Agnolo von einer Universität, die ich nicht aussprechen kann, in Frankreich und Daniele Teressi vom CERN, kann das Problem gelöst werden, wenn das Universum zum Zeitpunkt des Urknalls aus vielen Universen bestand. Ein Multiversum. Die Berechnungen der Physiker lösen nicht nur die Masse des Higgs-Bosons, sondern auch ein scheinbar nicht damit zusammenhängendes Problem des Standardmodells. Die Erhaltung der Symmetrie in der starken Kraft, die die Elementarteilchen bindet, aus denen alle normale Materie besteht. Nach dem Modell des Teams besteht das Universum aus einer Vielzahl von Universen. Jedes Universum in diesem Multiversum hat eine andere Masse für das Higgs-Boson. Einige sehr schwer, andere sehr leicht. Anschließend berechneten die Physiker, wie sich diese Universen im Laufe der Zeit entwickeln würden. Sie fanden heraus, dass Universen mit schwereren Higgs-Bosonen eher instabil wurden und sehr schnell in einem Big Crunch zusammenbrachen, in einem Bruchteil der Sekunde. Ein Big Crunch ist übrigens in der Kosmologie ein hypothetisches zeitliches Ende des Universums. Dabei kollabiert das Universum unter der Wirkung der Gravitationskraft immer stärker, bis es schließlich in einer Art von umgekehrten Urknall, dem Big Crunch, endet und somit völlig verschwindet. Die Universen mit leichteren Higgs-Bosonen überlebten allerdings, da sie der Gravitation widerstehen konnten. Nach diesem Szenario ist unser Universum vielleicht als einziger Überlebender des katastrophalen Zusammenbruchs des Multiversums mit einem sehr leichten Higgs-Boson hervorgegangen. Doch bei dieser Theorie trat etwas Merkwürdiges hervor. Und eigentlich müssten wir das in einer anderen Folge besprechen, weil es sehr umfangreich ist, aber ich versuche es runterzubrechen. Die starke Kraft ist eine der fundamentalen Kräfte des Universums. Sie bindet fundamentale Teilchen, also Quarks, die dann wiederum zu Protonen und Neutronen werden und bindet dann diese Protonen und Neutronen zu Atomkernen. Sie ist also ziemlich wichtig für die Existenz von, naja, allem. Diese Theorie, die die starke Kraft beschreibt, sie heißt Quantenchromodynamik. In den meisten Modellen der Quantenchromodynamik müssen die starken Atomkräfte nicht mit der sogenannten Ladungsparitätssymmetrie oder CP-Symmetrie übereinstimmen. Aus irgendeinem Grund tun sie es aber doch. Dies ist als das Problem der starken CP bekannt. Und genau das Problem behandeln wir nochmal in einer anderen Folge, da das unseren Rahmen komplett sprengen würde. Die Agnolo und Teresi fanden heraus, dass symmetrische starke Wechselwirkungen ebenfalls dazu beitragen, einen Crunch zu verhindern. Eine Kombination aus leichten Higgs-Bosonen und CP-Symmetrie in der starken Kraft könnte also dazu beigetragen haben, dass unser Universum langfristig überlebt hat, während andere Universen aus dem Leben geblinkt wurden.
I am inevitable.
Dies ist natürlich theoretisch und dies ist nur eine von vielen möglichen Erklärungen für die Masse des Higgs-Bosons. Aber es bietet Möglichkeiten, um einige der anderen großen Rätsel des Universums zu lösen. Unser Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach und allgemeingültig ist und diese beiden scheinbar unverbundenen Rätsel auf einmal löst, so Teresi. Die Untersuchung des Higgs-Bosons ist keine leichte Aufgabe, denn es hat eine Lebensdauer von etwa einer Septillionstel Sekunde, bevor es in weniger massive Teilchen zerfällt. Physiker versuchen, das Higgs-Boson zu verstehen, indem sie diese weniger massereichen Teilchen untersuchen. Aber dies ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Künftige experimentelle Arbeiten sollten es ermöglichen, die Theorie des Teams zu überprüfen, da ihre Arbeit auch die Existenz eines neuen Teilchens vorhersagte. Der Large Hadron Collider soll noch in diesem Jahr wieder in Betrieb genommen werden, nachdem er Anfang 2019 für Modernisierungsarbeiten abgeschaltet wurde. Es wird einfach nur spannend zu sehen, was dabei rauskommt. Fassen wir also nochmal ganz kurz zusammen. Die Theorie besagt, dass es beim Urknall mehrere Universen gab, die jeweils eine Art des Higgs-Bosons besessen haben. Einige davon waren leichter, die anderen schwerer. Die Universen mit dem schweren Higgs-Boson haben es nicht überlebt, da die schwere Masse des Higgs-Bosons das Universum in sich zusammenfallen ließ und die leichteren konnten sich normal weiterentwickeln und die Inflation einleiten. Die Forschungsergebnisse wurden inzwischen in der Zeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht und sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Doch am CERN werden fleißig weiterhin tolle Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel die Entdeckung des X-Teilchens. Ein unglaublich seltenes Teilchen, vorher nur theoretisch dagewesen, wurde endlich entdeckt. Dieses Teilchen war möglicherweise selbst bei dem Urknall dabei. Die neueste Entwicklung der Physik legt nahe, dass die Zeit nicht existiert. Das simple Nicht-Existieren der Zeit, die wir kennen, ist eine offene Möglichkeit, welche wir ernst nehmen sollten. Üblicherweise, wenn wir uns fragen, ob es die Zeit gibt, ist die Antwort auf diese Frage offensichtlich. Natürlich gibt es sie. Schau auf deinen Kalender oder auf deine Uhr. Sie tickt. Doch wenn die Physik sagt, es gibt sie nicht, wie kann das sein? Und was würde das bedeuten? Doch zuerst müssten wir eine kleine Krise bewältigen. Die Physik steckt nämlich in einer Krise. Im letzten Jahrhundert haben wir das Universum mit zwei erfolgreichen physikalischen Theorien erklärt, der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Die Quantenmechanik beschreibt, wie die Dinge in der unglaublich winzigen Welt der Teilchen- und Teilchenwechselwirkung funktionieren. Und die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt das große Bild der Schwerkraft und die Bewegung von großen Objekten wie Galaxien, Planeten und Monden. Beide Theorien funktionieren für sich sehr gut. Sie erklären uns das Universum, soweit wir es nun mal verstehen können. Aber es wird angenommen, dass sie im Widerspruch zueinander stehen. Obwohl beide Theorien sehr gut funktionieren und obwohl die genaue Art des Konflikts umstritten ist, sind sich die Wissenschaftler im Allgemeinen einig, dass beide Theorien durch eine neue, allgemeinere Theorie ersetzt werden müssen. Die Physiker wollen eine Theorie der Quantengravitation entwickeln, die die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik ersetzt und gleichzeitig den außerordentlichen Erfolg der beiden Theorien nutzt und dementsprechend kombiniert. Eine solche Theorie würde erklären, wie das große Ganze der Schwerkraft auf der Miniaturskala der Teilchen funktioniert. Doch die Erstellung einer Theorie der Quantengravitation ist außerordentlich schwierig. Ein Versuch, den Konflikt zwischen den beiden Theorien zu überwinden, ist die Stringtheorie. Bei der Stringtheorie werden die Teilchen, die wir kennen und lieben, durch Strings ersetzt, die dann in bis zu 11 Dimensionen schwingen. Die Stringtheorie hat jedoch mit einer weiteren Schwierigkeit zu kämpfen. Die Stringtheorien bieten eine Reihe von Modellen an, die dann ein Universum beschreiben, das weitgehend den unseren gleicht. Jedoch machen die Modelle der Theorie keine klaren Vorhersagen, die dann durch Experimente überprüft werden könnten, um schließlich herauszufinden, welches Modell das richtige ist. Daher waren viele Physiker in den 80er und 90er Jahren mit der Stringtheorie unzufrieden und entwickelten dementsprechend eine Reihe von neuen mathematischen Ansätzen für die Quantengravitation. Einer der bekanntesten dieser Ansätze ist die Schleifenquantengravitation, die davon ausgeht, dass das Gefüge von Raum und Zeit aus einem Netzwerk extrem kleiner, diskreter Teile, sogenannter Schleifen, besteht. Einer der bemerkenswerten Aspekte der Schleifenquantengravitation ist, dass sie die Zeit vollständig zu eliminieren scheint. Die Schleifenquantengravitation ist nicht der einzige Ansatz zur Abschaffung der Zeit. Auch bei einer Reihe anderer Ansätze scheint die Zeit als grundlegender Aspekt der Realität verschwunden zu sein. Doch wieso? Sind wir denn nicht auf die Zeit angewiesen? Wir wissen, dass ein Morgen nach dem Heute kommt und gestern nun mal bereits vorbei ist. Das ist doch die Zeit, oder? Wir wissen also, dass wir eine neue physikalische Theorie brauchen, um das Universum zu erklären, und dass diese Theorie möglicherweise keine Zeit enthält. Angenommen, eine solche Theorie erweist sich als richtig, würde daraus folgen, dass die Zeit nicht existiert. Nun, das ist kompliziert, und es hängt davon ab, was wir mit existieren meinen. In physikalischen Theorien gibt es keine Tische, Stühle oder Menschen. Und dennoch akzeptieren wir, dass Tische, Stühle und Menschen existieren, habe ich recht? Und warum? Weil wir davon ausgehen, dass diese Dinge auf einer höheren Ebene existieren als der, die von der Physik beschrieben wird. Wir sagen, dass Tische zum Beispiel aus einer grundlegenden Physik von Teilchen entstehen, die um Universum herumschwirren. Aber während wir eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, wie ein Tisch aus fundamentalen Teilchen entstehen könnte, haben wir keine Ahnung, wie die der Zeit aus etwas noch Fundamentalerem entstehen könnte. Solange wir also keine guten Erklärungen dafür haben, wie Zeit entsteht, können wir nicht einfach davon ausgehen, dass sie existiert. Und vielleicht existiert die Zeit auch auf keiner uns bekannten Ebene. Denn zu sagen, dass die Zeit auf keiner Ebene existiert, ist so, als würde man sagen, dass es überhaupt keine Tische gibt. Doch wir wissen, dass es Tische gibt. Und wir wissen ja, dass ein Morgen kommen wird. Ich weiß, dass du dir Stunden, nachdem ich das Video erstellt habe, dir das Video anschaust. Ich weiß es, während ich es erstelle, weil ich weiß, dass du es später in der Zeit anschauen wirst. Ich meine ja, der Versuch, in einer Welt ohne Tische zurechtzukommen, mag schwierig erscheinen. Aber in einer Welt ohne Zeit zurechtzukommen, erscheint geradezu komplett katastrophal. Passiert denn dann alles gleichzeitig? Schaust du gerade das Video an, während ich es noch schneide? Nein, da muss eine Reihenfolge sein. Eine Reihenfolge an Ereignissen. Unser ganzes Leben ist auf die Zeit ausgerichtet. Wir planen die Zukunft im Lichte dessen, was wir über die Vergangenheit wissen. Wir machen Menschen für ihre Handlungen in der Vergangenheit moralisch verantwortlich, um sie später zu tadeln. Wir halten uns selbst für Wesen, die etwas tun können, auch weil wir planen können, so zu handeln, dass sich in der Zukunft Veränderungen ergeben. Aber was nützt das alles? Was nützt es zu handeln, um eine Veränderung in der Zukunft herbeizuführen, wenn es in Wirklichkeit keine Zukunft gibt, für die man handeln muss? Und welchen Sinn hat es, jemanden für eine vergangene Handlung zu bestrafen, wenn es keine Vergangenheit und somit offensichtlich keine solche Handlungen gibt? Die Entdeckung, dass es keine Zeit gibt, würde die ganze Welt zum Stillstand bringen. Wir hätten keinen Grund, das Bett zu verlassen. Was für ein Schlamassel. Aber hey, es gibt einen Ausweg. Während die Physik die Zeit abschafft, denn wenn wir ehrlich sind, brauchen wir sie auch gar nicht, scheint die Kausalität sie intakt zu lassen. Die simple Tatsache, dass eine Sache eine andere bewirken kann. Ich mache nun mal das Video für dich, damit du es anschauen kannst. Du kannst es anschauen, weil ich es schneide. Es ist eine Reihe an Ereignissen, die sich selbst erklären und aufeinander folgen. Und vielleicht will uns die Physik damit sagen, dass die Kausalität und nicht die Zeit das grundlegende Merkmal unseres Universums ist. Wenn das stimmt, dann kann das Handeln immer noch überleben. Ich habe immer noch einen Grund, morgens aufzustehen, denn es folgt danach ja irgendwas, es folgt ein Ereignis. Die Kausalität ist so grundlegend für so viele Gesetze des Universums, wenn nicht sogar für alle. Wir haben eine klare Lichtgeschwindigkeit, eine Grenze, mit der sich Licht bewegen kann, bis gar nicht mal ums Licht. Diese Grenze ist vielleicht falsch verstanden. Vielleicht geht es nur um die Kausalität. Es wurde ein Experiment entworfen, das den fünften Zustand der Materie im Universum bestätigen könnte. Sollte es sich nämlich als richtig erweisen, würde es zeigen, dass Information die fünfte Form von Materie ist, neben fest, flüssig, gasförmig und Plasma. Zudem haben wir hier noch ein weiteres Geheimnis. Tatsächlich könnte es sich bei der Information um die schwer fassbare dunkle Materie handeln, die fast ein Drittel des Universums ausmacht. Das den fünften Zustand der Materie im Universum bestätigt. Klingt recht spannend und wurde in einer neuen Forschungsarbeit der Universität Portsmouth in England veröffentlicht. Der Physiker Dr. Melvin Babson hat bereits Erkenntnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Information Masse hat und dass alle Elementarteilchen, die kleinsten bekannten Bausteine des Universums, Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie die menschliche DNA. Ein Experiment, das den fünften Zustand der Materie im Universum bestätigt. Klingt recht spannend und wurde in einer neuen Forschungsarbeit der Universität Portsmouth in England veröffentlicht. Der Physiker Dr. Melvin Babson hat bereits Erkenntnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Information Masse hat und dass alle Elementarteilchen Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie die menschliche DNA. Aber lasst uns vorher die grundlegende Idee allerdings einmal durchgehen. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie war in vielerlei Hinsicht revolutionär. Eine ihrer vielen bahnbrechenden Konsequenzen ist, dass Masse und Energie in Ruhe grundsätzlich austauschbar sind. Die unmittelbare Konsequenz daraus ist, dass man aus Energie Masse, also greifbare Materie, machen kann. Was wiederum erklärt, wie das Universum, wie wir es kennen, beim Urknall entstanden ist, als sich eine Unmenge an Energie in die ersten Teilchen verwandelte. Aber es könnte noch viel, viel mehr dahinter stecken. Im Jahr 2019 schlug der Physiker vor, dass Information gleichwertig mit Masse und Energie ist und als separater Zustand der Materie existiert. Eine Vermutung, die als Äquivalenzprinzip von Masse, Energie und Information bekannt ist. Dies würde bedeuten, dass jedes Stückchen Information eine endliche und quantifizierbare Masse hat. So beispielsweise eine Festplatte voller Information schwerer ist als die gleiche Festplatte ohne Informationen. Das ist eine gewagte Behauptung. In einer neuen Studie will Babson nun Nägel mit Köpfen machen und schlägt ein Experiment vor, mit dem diese Vermutung überprüft werden kann. Zum Experiment kommen wir gleich. Die Hauptidee der Studie ist allerdings, dass Informationen nun mal gelöscht werden können, wenn Materieteilchen ihre entsprechenden Antimaterieteilchen vernichten. Genau durch diesen Prozess, der als Annihilation bekannt ist, wird ein Materieteilchen im Wesentlichen aus der Existenz gelöscht. Der Annihilationsprozess wandelt die gesamte verbleibende Masse der annihilierenden Teilchen in Energie um, typischerweise in Gammaphotonen, also es entsteht Strahlung. Wenn die Teilchen jedoch Informationen enthalten, müssten diese bei der Annihilation ebenfalls erhalten bleiben, sodass einige Photonen mit niedrigerer Energie entstehen. Und in dieser neuen Studie hat Babson genauere Energiewerte der roten Infrarotphotonen vorhergesagt, die aus dieser Informationsauslöschung dann resultieren sollten. Und er hat ein detailliertes Protokoll für den experimentellen Test mit dem Elektron-Positron-Annihilationsprozess erstellt. Der Grundsatz der Masse-Energie-Informationsäquivalenz, ja, so nennt sich diese Theorie, verbindet allerdings auch Rolf Launders Anwendung der Gesetze der Thermodynamik mit der Informationstheorie, die besagt, dass Information eine andere Form von Energie ist, und Claude Shannons Informationstheorie, die zur Erfindung des ersten digitalen Bits führte. Dieses MEI-Prinzip und seine wichtigste Vorhersage, dass Information Masse hat, nennt Babson die erste Informationsvermutung. Die zweite Vermutung besagt, dass alle Elementarteilchen Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie Lebewesen durch die DNA kodiert sind. In einer anderen aktuellen Studie hat Watson diese zweite Vermutung benutzt, um die Informationsspeicherkapazität aller sichtbaren Materie im Universum zu berechnen. Ihr habt wahrscheinlich diese verrückten Artikel und verrückten Videos gesehen, wie ein Wissenschaftler berechnete die ganze Materie im Universum, bla bla bla. Ja, jedenfalls war das der Wissenschaftler, über den wir hier gerade sprechen. Nun, die Überprüfung solch einer Vermutung ist jedoch recht schwierig. Zum Beispiel haben wir folgendes Problem. So würde laut der Theorie beispielsweise eine digitale Information oder besser gesagt eine mit Informationen gefüllte 1 Terabyte Festplatte im Vergleich zur gleichen gelöschten Festplatte nur 2,5 mal 10 hoch minus 25 Kilogramm an Masse gewinnen. Es ist winzig. Die Messung einer solchen winzigen Massenänderung ist selbst für den empfindlichsten oder für die empfindlichste Waage der Welt unmöglich. Also haben wir hier ein Problem. Wir brauchen eine Waage, die sehr, 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 sehr empfindlich ist. Oder ein Experiment, das uns hier Antworten liefern kann. Und wie erhofft hat Watson ein Experiment vorgeschlagen, das beide Vermutungen mithilfe einer Teilchen-Antiteilchen-Kollision testet. Da jedes Teilchen Informationen enthalten soll, die angeblich eine eigene Masse haben, muss diese Information irgendwo hingehen. Wenn das Teilchen vernichtet wird, in diesem Fall sollte die Information in niederenergetische Infrarotphotonen umgewandelt werden. Das heißt, findet eine Annihilation statt zwischen einem Teilchen und einem Antiteilchen, nun, sie vernichten sich gegenseitig und ganz normale Gammastrahlung entsteht, oder in dem Fall die besondere Gammastrahlung, die bei einer Annihilation entsteht. Hat das Teilchen allerdings Informationen gespeichert, sollte es jedoch recht niederenergetische Infrarotphotonen rausschießen, die wir dann wiederum erfassen können. Nach Watsons Vorhersagen sollte eine Elektron-Positron-Kollision 2 hochenergetische Gammastrahlen sowie 2 Infrarotphotonen mit einer Wellenlänge von etwa 50 Mikrometern erzeugen. Die Bestätigung der Masse-Energie-Informationsäquivalenz könnte weitreichende Auswirkungen auf die Physik, die wir kennen, haben. In einem früheren Interview sagte Watson, dass das Universum in seine Vermutung zutreffen eine gewaltige Menge an digitaler Information enthalten würde. Er spekulierte, dass in Anbetracht all dieser Dinge die schwer fassbare dunkle Materie nur Information sein könnte. Nur 5% des Universums bestehen aus baryonischer Materie, während der Rest, also 95%, ein wilder Gemisch aus Masse, Energie, aus dunkler Materie und dunkler Energie besteht. Also Dinge, die wir nicht sehen können oder verstehen können. Wir wissen nur, dass sie da ist und dass sie etwas tut. Und dann ist dann noch das Paradoxon des Informationsverlusts bei schwarzen Löchern. Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist die Schwerkraft eines schwarzen Lochs so überwältigend, dass nichts innerhalb seines Ereignishorizonts aus seinen Fängen entkommen kann. In den 70er Jahren versuchten Stephen Hawking und seine Mitarbeiter jedoch, unser Verständnis von schwarzen Löchern mit Hilfe der Quantentheorie zu verfeinern. Und eine der zentralen Aussagen der Quantenmechanik lautet, dass Informationen niemals verloren gehen können. Eine der wichtigsten Vorhersagen Hawkings ist, dass schwarze Löcher dann Strahlung aussenden, die heute Hawking-Strahlung genannt wird. Doch mit dieser Vorhersage hatte Hawking die ultimativen Gesetze der Physik, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik gegeneinander aufgespielt. Daher das Informationsverlustparadoxon. Und danke an Hawking für den ewigen Beef zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Das Masse-Energie-Informationsäquivalenzprinzip könnte bei der Lösung dieses Paradoxons hilfreich sein. Und schließlich könnte die Masse-Energie-Informationsäquivalenz, versucht das mal ganz schnell dreimal hintereinander zu sagen, Masse-Energie-Informationsäquivalenz, gar nicht so leicht, aber wenn es funktioniert, macht es riesig Spaß. Gut, ich schweife ab. Schließlich könnte die Masse-Energie-Informationsäquivalenz dazu beitragen, eine recht skurrile Debatte zu beenden, die in letzter Zeit viel Beliebtheit erfährt. Die Vorstellung, dass wir alle in einer Computersimulation leben. Die Debatte geht auf eine bahnbrechende Veröffentlichung von Nick Bostrom von der Universität Oxford aus dem Jahr 2003 zurück, in der er die These vertrat, dass eine technologisch versierte Zivilisation mit immenser Rechenleistung neue Realitäten mit Bewusstsein simulieren könnte. Bostrom argumentierte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, nahe bei 1 liegt, also recht gering. Die Theorie der Computersimulation lässt sich zwar leicht verwerfen, aber wenn man dann wirklich darüber nachdenkt, kann man sie auch nicht widerlegen. Watson glaubt, dass die beiden Vermutungen einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten könnten. Bobsons Theorie und die Experimente und die daraus resultierenden Ergebnisse widersprechen nicht der Quantenmechanik, wie widersprechen nicht der Elektrodynamik, nicht der Thermodynamik oder der klassischen Mechanik oder irgendeiner Mechanik. Sie ergänzen die Physik lediglich um etwas Neues und unglaublich Spannendes. Und vor einigen Monaten wurde bereits ein unglaublich skurriler Test vorgeschlagen, um herauszufinden, ob wir denn wirklich in solch einer, nun ja, Simulation leben. Alles, was wir dafür brauchen, ist lediglich ein USB-Stick. Jetzt wollt ihr antworten, oder? Hier die Episode, um eure Neugierde zu stillen. Und ich bedanke mich für die Simulation oder fürs Zuschauen oder zumindest fürs simulierte Zuschauen. Ich hoffe, euch alle in der nächsten Simulation der Entropy zu sehen.